Wenn du den Namen Jesus erwähnst in der Ewigkeit und nur durch den Heiligen Geist kannst du den Namen Jesus erwähnen, wirst du vorgelassen zum lebendigen Gott. Bekommst Audienz beim Vater im Himmel, wenn du diesen Namen buchstabierst. Gott vertraut dir, wenn du Jesus sagst und sagst, Jesus wohnt in mir. Lass uns zusammen sagen, Jesus wohnt in mir. Und ich bin ein Kind Gottes. Amen. In Jesus Christus oder in Jesus sind wir Kinder Gottes. Wir werden vorgelassen, haben Zugang zum lebendigen Gott. Durch Jesus versteht uns Gott. Ich will dir das Geheimnis des siegreichen Lebens sagen. Das liegt nur in Jesus. Nur in Jesus. Durch ihn hast du eine ganz hohe Stellung. Bist mehr wie ein Engel. Bist mehr wie alle Teufel zusammen. Bist mehr wie die ganze Welt, die gesamte Kosmos. In Jesus hast du eine Position. Du stehst ganz hoch oben bei Gott. Zuerst kommt Vater, dann kommt der Sohn, dann kommt der Heilige Geist. Und hör mal, und nach diesen drei kommst du als nächstes. Kommst du als nächstes. Zuerst kommt Gott Vater, dann kommt Gott Sohn und dann kommt Gott Heiliger Geist. Und dann kommt jeder Einzelne von uns. Und wir bilden dann als Gemeinde Jesu, wir bilden eine ganze Einheit, dann kommt die Gemeinde des Herrn. Nach Jesus, und dann kommen erst die Engelchen, und die Erzengelchen, und dann die Unter- und Engel. Dann kommt die ganze andere Geschichte und alles noch zusammen, und ganz unten im Verlies kommt der Teufel. Also du siehst also diese göttliche Hierarchie. In Jesus hast du eine ganz, ganz hohe Stellung. Jesus hat dein Leben aufgewertet. Durch Jesus will uns Gott zeigen, wie reich und wie mächtig er ist. Und alles gehört dir, wenn du Jesus annimmst. In 2. Korinther Kapitel 4 von Vers 7 und dann bis Kapitel 5, 17. Aber ich lese nicht alles, nur überfliege ich ein paar Verse. 2. Korinther 4, Vers 7 kannst aufschlagen, wenn du willst. Durch Jesus hast du Zugang zu der unsichtbaren Welt. Zu Jesus steht dir die ganze himmlische Welt zur Verfügung. Siegreiches Leben. Ihr habt am Mittwoch die Botschaft gehabt, unser Kampf wird im Himmel entschieden. Unser Kampf entscheidet sich nicht am Leopoldplatz. Unser Kampf entscheidet sich nicht da, wo ich wohne oder wo du wohnst. Der Kampf wird entschieden an himmlischen Örtern. Wir sind durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist versetzt an himmlische Örter. Ich lebe in einer ganz anderen Position. Hier bin ich nur auf Durchgang. Hier bin ich nicht zu Hause. Und dann in 2. Korinther 4 lesen wir, der große Gott erweist die übermächtige Größe seiner Kraft an uns. Christus erwiesen hat. Also an uns wirkt dieselbe Macht, wie an Jesus Christus gewirkt hat. Jesus aus dem Grab rausgeholt hat. Dieselbe Kraft wirkt an dir. Stell dir das vor. Mal dir das mal aus. Begreif es, wenn du es kannst. Als er ihn von den Toten auferweckt hatte, dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab rausholte, da Stein wird weggerollt, da werden die ganzen Sachen erledigt, dieselbe Kraft wirkt. Und als er ihn mit seiner rechten Hand also auferweckte und zu seiner rechten Hand erhob über alle Welten. Dort thront er nun, erhaben über jedes Fürstentum, über jede Herrschaft, erhaben über alle Mächte und Gewalten, ja über alles, was hoch und herrlich genannt wird. Der Papst ist nur ein Klacks gewesen, wenn ich daran denke, wie herrlich Gott regiert. Und wenn der schon jeden Tag eine andere Mütze, bei jedem Gottesdienst eine andere Mütze hat und oder einen Umhang hat und so weiter. Wie viel mehr, was hat Gott für seine Kinder bereitet? So während sie laufen, werden sie umgekleidet. Das ist die Herrlichkeit. Also die ganzen Mächte und Fürstentum und Herrschaften können nicht mithalten. Das, was die Kinder Gottes durch Jesus Christus alles erleben. Ja, über alles, was hoch und herrlich genannt wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt und im zukünftigen Zeitalter. Alles hat Gott unserem Herrn Jesus Christus unterworfen und unter seine Füße gelegt. Alles liegt zu Jesu Füßen. Und da, wo Jesus ist, sollst du auch sein. Jesus thront über alle Mächte. Ist das nicht gewaltig? Siegreiches Leben, das ist mein Thema heute. Den Kolossern schreibt Paulus weiter, oder den Kolossern schreibt er, vor eurer Bekehrung, vor deiner, meiner, unserer Bekehrung, vor eurer Bekehrung wärt ihr alle tot für das Göttliche, oder wart ihr allerdings alle tot für das Göttliche. Vor deiner Entscheidung zu Jesus, vor deiner Hingabe an Jesus, vor deiner Taufe warst du tot für Gott, existiertest du für Gott nicht. Und deshalb sind alle Gottlosen, die nicht an Gott glauben, die existieren für Gott gar nicht. Die sind gar nicht da. Ob sie da sind oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle. Sie existieren bei Gott nicht. So, vor eurer Bekehrung werdet ihr allerdings tot für alles Göttliche. Ja, ihr stecktet ja ganz und gar in euren Sünden und in euren ungöttlichen, fleischlichen Art. Nun aber hat Gott euch mit Christus in Verbindung gebracht. Und das ist auch wieder so schön. Gott hat dich mit Jesus in Verbindung gebracht. Ich habe Gott nicht gesucht. Er hat mich in Verbindung gebracht. Er hat diesen Wackelkontakt hergestellt. Er hat diese Verbindung gemacht. Und euch dadurch zu einem ganz neuen Leben erweckt, indem er euch gleichzeitig all eure unrechtes Tun vergeben hat. Ja, Gott hat durch Christi Kreuzesleiden, beglichene Schuldbrief, dessen Satzungen uns immer anklagten, aus dem Weg geräumt und hat ihn ans Kreuz genagelt. Ich lese eine moderne Übersetzung. An jenes Kreuz, an welchem alle seine Forderungen mehr als befriedigt worden sind. Also, ich finde es fantastisch. Die Forderungen, die über uns standen, also mit Zins und Zinses, Zinsen, Zinsen. Sogar mehr als die Forderungen wurde Gott befriedigt durch das Leiden, Sterben Jesu. Alles bezahlt. Alles beglichen. Alles in Ordnung. Und weiter lese ich im Kolosserbrief, ihr habt den alten Menschen samt seinem Wesen und Tun ausgezogen und habt angezogen den neuen Menschen, der erneuert und zur vollen Erkenntnis geführt wird, entsprechend dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat. Bisschen Theologie, aber ist okay. Da gibt es nun nicht mehr Juden und Griechen, Beschnittene und Unbeschnittene, Gebildete und Ungebildete, Untergebene und Freie, sondern gilt Christus alles und man sieht in allem die Mitgläubigen, dass sie eins sind mit dem Herrn. Also praktisch alle, die mit Jesus sind, sind eine Einheit. Deshalb, ich finde es fantastisch. Siegreiches Leben ist, du bist nicht mehr allein. Mit dir kämpft eine ganze Armee von Heiligen, von Engeln Gottes, von himmlischen Herrschern. Du bist nicht allein auf dieser Plattform. Und du bist mit Jesus. Und wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Wo Jesus ist Sieg. Wo Jesus ist Macht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Interessant ist auch, dass wir das Blut Jesu haben. Das Blut Jesu möchte ich auch betonen. Ohne Blut Jesu bist du kein neuer Mensch. In deinen Adern fließt neues Blut. Wir haben alle, du und ich, wir haben Bluttransfusion bekommen. Lass uns mal das sehen. Geistlich gesprochen. Nicht bildlich. So geistlich. Also Bluttransfusion. In deinen Adern fließt ein anderes Blut. Das göttliche Blut. Das heilige Blut. Und dieses Blut ist nicht krank. Dieses Blut ist nicht schwach. Dieses Blut ist nicht müde. Dieses geheiligte Blut fließt in jedem von uns. Dieses siegreiche, göttliche Blut fließt durch unsere Adern. Wir sind Kinder Gottes. Nicht mehr nach dem Geblüt des Menschen, des Mannes hier, sondern durch den Geist Gottes haben wir ein anderes Blut. Und jetzt 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es auch wirklich. Die Welt versteht uns nicht, weil sie Gott nicht kennt. Seht, welche Liebe jetzt Gott hat. Du hast das Blut Jesu in dir. Du bist Kind Gottes. Du bist verwandt, blutsverwandt mit Jesus. Wenn du das Blut verstanden hast, der Teufel hat nichts wie das Blut. Der Teufel kann das Blut Jesu nicht ausstehen. Wenn du vom Blut redest, ach, das ist Altertum und das ist also noch aus der Zeit der Blutrache und so weiter. Gott rächt sich, wenn dein Blut nur ein Tropfen von deinem Blut vergossen wird, Gott rächt sich für jeden Tropfen deines Blutes, denn jetzt ist dein Blut geheiligt. Deshalb darf der Teufel dich auch nicht angreifen. Wir sind es, Gottes Kinder. Wir sind es schon. Und was wir einmal sein werden, das wissen wir noch nicht. Dann 1. Johannes 3, dann heißt es weiter, aber wir wissen, wenn es sichtbar wird, wir werden Gott ähnlich sein. Ich bin begeistert. Das, was die Schlange dem Adam erzählt hat oder der Eva erzählt hat, das wird erreicht durch Jesus Christus. Wir werden Gott ähnlich sein. Wir sind zwar heute noch nicht alle das vollkommen, wir sind im Geist, aber wir sind noch im Fleisch. Aber eines Tages, wir werden ganz so sein, wie der Vater im Himmel ist, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Durch Jesus hast du das neue Leben in dir, das Blut. Und deshalb auch, das Leben ist im Blut, heißt es im Alten Testament mal. So, wir haben das Leben Gottes in uns. Christus in uns, Leben Gottes in uns. Wir haben die Herrlichkeit Gottes in uns. Du musst nicht um die Herrlichkeit Gottes beten. Es ist total verrückt. Herr, schenk uns einen offenen Himmel. Der Himmel ist in dir. Das ist eine ganz neue Ausgangsbasis. Wenn Christus in dir ist, ist die Herrlichkeit Gottes in dir, ist das Leben in dir, ist die Heiligkeit Gottes in dir, ist der Glaube Gottes in dir, ist der Friede Gottes in dir, ist die Freude Gottes in dir. Alles ist in dir, das was Gott hat, das ganze Leben Gottes ist in uns, wenn wir Jesus aufgenommen haben. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Jedes wahre Kind Gottes muss, soll, darf, kann ein siegreiches Leben führen. Jedes Kind Gottes, weil er so ist wie Jesus. Weil er das in sich hat, was Jesus hat. Wir leben nicht, sondern wir werden jetzt, und halte ich fest, von Gott gelebt. Wir leben nicht, sondern wir werden jetzt von Gott gelebt. Etwas Göttliches in uns, etwas Göttliches fließt durch unsere Adern. Wir werden von Gott gelebt. Und darum versteht uns die Welt nicht. Hier haben wir gelesen, die Welt versteht uns nicht, weil sie Gott nicht kennt. Deshalb muss auch der Welt nichts erklären. Du kannst einem gottlosen Menschen heilige Dinge nicht erklären, dass wir Perlen vor die Säue werfen. Die Welt versteht dich nicht. Die Welt ist blind für diese Dinge. Aber der, wo jetzt Jesus angenommen hat und dieses göttliche Leben in sich hat, für den ist nichts mehr merkwürdig. Das ist alles normal. Diese merkwürdigen Sachen, die dann so hinterher nacheinander passieren. Und wenn du richtig mit Jesus lebst und gehst, merkwürdige Dinge passieren um dich herum. Du kannst nicht erklären. Warum? Weil du eines anderen Geistes Kind bist. Gott öffnet dir die Augen. Plötzlich gehen dir die Augen auf. Du siehst Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Du siehst plötzlich, da sieht einer, da leidet einer, da hat einer ganz große Not und andere gehen vorbei. Dann kannst du den, der unter den Räuber fiel, ganz anders begegnen und ganz anders dienen. Du hörst den Hilfeschrei, Verlorener. Da musst du nicht eine Vision von der Hölle haben. Das hörst du. Warum? Weil plötzlich dieses Blut arbeitet in dir und mit dem Blutdruck, da fängt ja auch alles an, geistlicher Blutdruck. Der Heilige Geist bringt so viel Druck und so viel Spannung in unserem Leben, dass wir diese Dinge, plötzlich öffnen sich die Ohren von selbst. Unser Verständnis. Plötzlich kannst du die Hände und Füße gebrauchen. Plötzlich fängst du an, wenn dieses Blut Gottes in dir hineinkommt, fängst du an zu funktionieren. Die Welt versteht diese Sache nicht. Deshalb, ich kann es auch der Welt nicht erklären. Aber geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden. Und so, das Göttliche kam über das Blut Jesu in unser Leben hinein. Du hast also eine göttliche Bluttransfusion. Auch wenn manche das total ablehnen, aber ich bin dafür. Das alte Blut wurde rausgepumpt. Vielleicht sind noch welche Reste da, aber das Blut Jesu ist stärker. Das ist alles andere zersetzt. Das heilige Blut Jesu. Merkwürdig. Durch das Blut Jesu werden wir teilhaftig der göttlichen Natur. Nur durch das Blut Jesu. Teilhaftig der göttlichen Natur. Das Blut Jesu macht uns zu Siegern. Das Blut Jesu macht uns zu Überwindern. Das Blut Jesu macht uns zu Helden. Das Blut Jesu macht uns zu Zeugen Gottes. Und das Blut Jesu bringt Leben, echtes, göttliches Leben. Du lebst. Du musst dich nicht mehr anstrengen. Das Blut Jesu rettet uns, aber noch mehr als das, dass er uns rettet. Das Blut Jesu deckt unsere ganzen Sünden zu. Das Blut Jesu reinigt uns. Und das Blut Jesu befähigt uns, stark zu sein. Durch das Blut Jesu überleben wir alle Krisen, alle Katastrophen. Wenn das Blut in uns ist, Gott wird dieses Blut wieder ins Leben rufen, das Blut Jesu. Ohne dem Blut Jesu gibt es kein siegreiches Leben. Das Blut Jesu ist noch unser Schutz. Könnte ich noch ein bisschen über das Blut reden, aber ich will es nicht als Thema hier heute Abend machen. Das göttliche Leben fließt in dir. Das Blut eines Märtyrers fließt in deine Adern. Jesus ist der Märtyrer, der geopfert worden ist. Das Blut eines Gerechten fließt in deine Adern. Denn der von keiner Sünde wusste, wurde uns zur Sünde gemacht. Das Blut eines Unschuldigen, der unschuldig am Kreuz geopfert wurde, fließt in dir. Und jetzt, wenn du beschuldigt und angeklagt wirst und verdammt wirst und was weiß ich auch noch alles, das Blut eines Unschuldigen fließt in deine Adern. Amen, ist das nicht großartig? Könnt ihr schwätzen und schreiben und sagen und tun und machen, was ihr wollt. In mir fließt das Blut eines Unschuldigen, eines Gerechten, eines Heiligen. Das Blut Jesu war das Blut eines Heiligen. In mir fließt das Blut eines Heiligen. Deshalb werde ich heilig. Das ist nur die einzige Möglichkeit, wie ich geheiligt werden kann, durch das Blut Jesu. Das Blut Jesu war gesund. In diesem Blut war keine Krankheit. der davon keine Sünde wusste, der von keiner Krankheit wusste, der von keiner Belastung wusste, der von keinem Fluch wusste, der von gar nichts, von keinem Dämon und gar nichts wusste. Sein Blut war rein, das göttliche Blut. Dieses Blut fließt in dir, in mir heute Abend. Halleluja. Glory, glory, glory. Dieses heilige Blut Gottes fließt in uns. Ja, Bluttransfusion. Heilige Bluttransfusion. Das Blut Jesu reinigt noch die letzten, die ganze Verkalkung, die noch bei mir ist. Das wird alles rausgespült. Wer rein ist, der ist auch siegreich. Wer rein, wer gereinigt wurde. Wer rein ist, ist auch gesund. Wer rein ist, der ist auch stark. Das Blut Jesu entsündigt uns. Und es macht uns zu einer anderen Rasse. Diese ganze, was die Nazis hatten, Bluttheorie. Weißt du, warum die Nazis die Juden angegriffen haben und die ganze Bluttheorie und dieses ganze Arische gesucht haben? Der Teufel weiß ganz genau, was los ist auf dieser Erde. Der Teufel weiß ganz genau, das ist ein Unterschied zwischen denen, die rein sind und denen, die nicht rein sind. Und deshalb hat er gedacht, dass die Deutschen die Reinen sind. Die Deutschen sind nicht die Reinen und die Juden sind auch nicht die Reinen, sondern rein sind die, die gereinigt worden sind im Blut des Lammes und ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Aber der Teufel wusste ganz genau und deshalb diese ganze Rassentheorie, dieses Antisemitismus und was es auch ist, also diese ganzen dummen Philosophien und Richtungen, was in der Weltgeschichte alles gelaufen ist, der Teufel wusste ganz genau. Der Teufel wusste, dass ein Messias kommt damals, deshalb hat er die ganzen Knaben bei Moses ins Meer werfen lassen. Denn er wusste, Gott wird einen Messias schicken, der Israel aus der Knechtschaft Ägyptens erlöst. Alle Jungs weg. Der Teufel weiß ganz genau, wer im Blute, wer das Blut Gottes, das Blut Jesu in sich hat, der ist rein. Der hat das königliche Blut in sich. Amen. Weißt du, jetzt könnte ich schwärmen. Jetzt könnte ich wahnsinnig werden. Jetzt könnte ich meinen Verstand verlieren. Der hat das priesterliche Blut Gottes in sich. Nicht nach menschlichem Geblüt, sondern von Gott her. Und wenn du dieses Blut Gottes in dir hast, dann kämpfst du nicht mit Fleisch und Blut, mit natürlichem Blut, sondern du kämpfst auf ganz anderer Ebene. Nicht mit Waffen des Fleisches, sondern mit Waffen des Geistes. Du gehst in die Arena und jetzt darfst du wissen, Gott ist bei mir. Wir sind bestimmt, um siegreich zu leben. Und nicht nur das Blut ist da, noch die nächste Stufe, was uns stark und siegreich macht, ist der Heilige Geist. Ist der Heilige Geist. Und weißt du, wenn du jetzt in die Arena gehst und du wirst jetzt fertig gemacht für die Arena, du musst ja sehen, so ein Sportler, der kriegt noch die letzten Tipps von dem Trainer und dann kommt noch ein Engel und sagt, hör mal, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Das sind alles Verlierer schon. Die haben schon alle verloren. Fürchte dich nicht, du kriegst die letzte Präparation, die letzte Zubereitung und das ist der Heilige Geist, der dich tröstet, dich ermutigt und sagt, geh und du wirst siegen. Und er gibt noch die letzten Anweisungen, was noch zu tun und zu lassen ist. Siegreich. Wir werden ausgerüstet mit den Waffen des Geistes und mit der göttlicher Kraft. Und dann gehen wir in die Schlacht, in den Kampf und dann haben wir göttliche Bodyguards um uns herum. Und da fallen die Leute links und rechts und du wunderst dich, was ist da los? Als der Sechstagekrieg in Israel war, damals 1967, die Araber, die haben so Zirkus gemacht, die haben gesagt, das sind Flugzeuge, haben im Kampf eingegriffen und Flugzeuge haben da gekämpft für die Israeliten. Die Israeliten haben nicht auf dem normalen Weg den Sieg bekommen. In diesem Sechstagekrieg haben die Israeliten nicht auf dem normalen Weg den Sieg bekommen. Da haben sie, und überall Flugzeuge mit unerkennbarer Nationalität hätten eingegriffen. Und ich sage euch, wenn wir kämpfen, wenn wir im Namen Jesu gehen, da gehen Flugzeuge, die begleiten uns als Staffel und links und rechts, undefinierbarer Nationalität vom Himmel. Alles, was vom Himmel kommt, alles von Gott ist, ist für die Welt undefinierbar. Halleluja. Gott kämpft für uns. Die Sterne kämpfen für Sisera, steht in der Bibel. Also der Allmächtige kämpft. Wenn Gott mal für uns kämpft, dann vergeht den Gottlosen Hören und Sehen. Wenn Gott für dich einmal seine Hand ins Feuer legt, wenn Gott für uns kämpft. So, siegreich. Du kannst nicht, weißt du, du musst nur eines, wenn du in den Kampf hineingehst, Gott sagt dir nur ganz einfach, fürchte dich nicht. Das ist alles, was du tun musst. Furchtlos sein. Fürchte dich nicht vor den Riesen, fürchte dich nicht vor den Waffen, fürchte dich nicht vor dem ganzen Geprotzen. Das Einzige, was du im Kampf des Glaubens tun musst, fürchte dich nicht. Das ist, was der Engel sagt. Das, was Jesus sagt. Das, was Gott sagt. Immer wieder, wenn es um Kampf geht, fürchte dich nicht. Siegreiches Leben kannst du nur haben, wenn du keine Furcht hast. Keine Menschenfurcht hast, keine Furcht vor Tod, Und keine Furcht vor irgendetwas. Du weißt, ich bin auf der Seite Gottes, ich bin auf der Seite des Siegers. Fürchte dich nicht. Der Engel sagt nur, fürchte dich nicht. Und du musst jetzt reinrennen in die Arena, furchtlos. Und dann vergeht ihnen das Hören und Sagen, wenn du furchtlos bist. Der Teufel kann dich nur angreifen, wenn du Angst hast. Wenn du mutlos bist, wenn du erschüttert bist, wenn du erschreckt hast. Dann kann er dich nur angreifen. Wenn du dich fürchtest vor der Krankheit, vor der Seuche, vor der Pestilenz, dann kann er dich schnell liquidieren. Aber Gott sagt, geh und fürchte dich nicht. Du lebst siegreich, wenn du aufgehört hast, dich zu fürchten. Wenn dir alles egal ist. Wenn die Engel dir ständig so ins Ohr flößen, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht vor der Operation, fürchte dich nicht vor der Medizin, fürchte dich nicht vor dem, fürchte dich nicht vor dem. Weißt du, der Engel sagt ständig, fürchte dich nicht. Und du rennst. Und du weißt, der steht dahinter. Wozu soll ich Angst haben? Solange Gott hinter mir ist, vor wem soll ich mich fürchten? Vor wem soll ich ergrauen, wenn Gott hinter mir ist? Die stehen alle Türen offen, wenn du furchtlos bist. Und du kämpfst. Aber du kämpfst nicht, sondern die Bibel sagt, ihr sollt stille sein, ich will für euch streiten. Das ist wie dieser geistliche Kampf. Du musst nur eines, dich nicht fürchten, dich nicht erschrecken. Du musst nur eines, Furchtlosigkeit demonstrieren. Egal was es ist. Du musst Furchtlosigkeit demonstrieren. Und das gilt jetzt für geistliches Verhältnis. In dem Augenblick, wo du in irgendeiner Sache, ob es jetzt finanziell, ob es gesundheitlich ist oder gemeindlich ist oder privat ist oder persönlich oder psychisch ist, egal was, du musst nur Furchtlosigkeit demonstrieren. Und sagen, der Herr streitet für mich. Der Herr ist für mich. Wer und was kann gegen mich sein? Und du demonstrierst Furchtlosigkeit. Du beweist denen, ihr könnt mir nichts anhaben. Du zeigst ihnen. So wenigstens tust du, als ob. Was ist es? Der ganze Zirkus ist nur Theater. Genau, verstehst du es? Alles, was um dich herum, die Bibel sagt, wir sind ein Schauspiel vor der unsichtbaren Welt. Das sind wir Gläubige. Wir sind Schauspieler. Und wir spielen ein Theaterstück. Und wir zeigen der unsichtbaren Welt, ich fürchte mich nicht. Und du beweist, dass du an die Existenz Gottes glaubst. Und du siehst, wie die Feinde hinfallen. Und du verhältst dich auch so und gehst auf die Feinde zu. Ich denke nur an diese Geschichte von David und Goliath. Schau diese Geschichte. Was hat der Goliath gemacht? 40 Tage lang immer wieder aufgetreten. Wo ist jetzt einer, der gegen mich aufnehmen möchte? Wo ist der eine und so weiter? Und dann kommt David. Und David, der kommt in seiner Turnhose mit der Steinschleuder und dann sagt, ja, hör mal, der Riese sagt, du kommst zu mir wie zu einem Hund. Und du musst deine Feinde wie Hunde betrachten. Und du musst deine Feinde wie Hunde behandeln. Und du musst deinen Feinden gegenüber dich wie zu einem Hund gegenüber benehmen. Und du kommst zu mir wie zu einem Hund. Und weißt du, wenn man zu einem Hund kommt? Du musst dich nur bücken, dann rennt er schon. Da denkt er, du nimmst einen großen Felsbrocken und schmeißt auf ihn. Du musst dich nur bücken. Du musst nur anfangen zu beten und dann rennt er schon. Du kommst zu mir wie zu einem Hund. Und dann sagt, wer bist du eigentlich, Goliath? Weißt du, wer du bist? Du bist gar nichts, dieser Unbeschnittene, dieser Heide, dieser Gottlose. Der hat nur großes Maul und nichts dahinter. Du bist ja nur ein Verstümmelter. Du bist ein Behinderter. Sechs Finger an jeder Hand, sechs Zehen. Also du bist eine Missbildung. So kommt er zu ihm und sagt, aber ich komme im Namen des Herrn. Und dann dreht er schon seine Schleuder und sorgt für Frischwind und Belüftung. Und Luftzirkulation. Und du kommst zu mir mit all diesen Waffen. Ich komme im Namen des Herrn. Und du siehst, der im Namen des Herrn kommt, der siegt. Der in seiner eigenen Rüstung, mit seinen eigenen Waffen kommt, der wird es verlieren. Dein Glaube. Und du musst lernen zu triumphieren. Geschwister, wenn wir siegreich sein wollen, wir müssen lernen zu triumphieren. Du musst sehen, wie deine Feinde alle in die Grube hinabfahren. Egal was es ist, ob es Krankheit ist oder Teufel ist oder Dämonen sind oder Probleme sind oder Sorgen sind. Wir haben ja gesungen, ich werfe die Sorgen auf den Herrn. Ich werfe die Sorgen nicht auf den Herrn. Weißt du, wo ich die Sorgen werfe? In die Grube. Ich will mit den Sorgen nichts zu tun haben. Und der Herr Jesus will sie auch nicht haben. Was soll er mit den Sorgen machen? Der kann den Himmel nicht, im Himmel nicht gebrauchen. Weißt du, wir, die Sorgen und die Krankheiten kann der Herr nicht in den Himmel gebrauchen. Wir werfen in den Abgrund. Und wenn du die Psalmen liest, immer wieder, und die Gottlosen und alle Feinde fahren in die Grube hinab. Und du sollst anfangen zu triumphieren. Wie Gott sie vernichtet und sagt es einfach. David hat es gemacht. Ich denke, das ist sehr wichtig. Kriegsführung hat etwas mit Proklamation zu tun. Mit Preisen, mit Loben und Danken zu tun, mit Triumphieren. Wenn wir nicht vorher triumphieren, brauchen wir nicht aufs Schlachtfeld zu gehen. Wir werden die Schlacht nicht gewinnen. Du musst sehen, wie deine Feinde kapitulieren, wie sie aufgeben, wie sie davonrennen, wie sie scheitern, wie ihnen die Luft ausgeht, wie ihnen das Geld ausgeht. Du musst sehen, wie sie die Kraft verlieren, wie sie am Boden liegen, um Hilfe schreien. Das musst du schon alles sehen und das musst du schon proklamieren. Und du gewinnst die Schlacht noch bevor die Schlacht angefangen hat. Das müssen wir tun. Sehe das schon voraus und fange an, Gott zu danken. Ich kann mir vorstellen, diesen David, weißt du, sein Herz bibbert. Auf der einen Seite hat er unheimliche Angst, aber auf der anderen Seite, er weiß, mit Gott kann ich nicht zuschanden werden. Keiner wird zuschanden, der Gott vertraut. Und er triumphiert. Das Gespräch zwischen David und Goliath ist ein ganz wichtiger Faktor, Schlüssel. Geh nicht darauf ein heute. Aber du musst triumphieren, bevor du deinen Goliath erledigst. Über den Goliath triumphieren, noch bevor du erledigst. Weißt du, wir haben in der Bibel von Gott, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks und ich bin der Gott Jakobs. Weißt du, der Gott Abrahams ist der Gott des Glaubenden, der an Gott glaubt. Aber weißt du, wisst ihr, was heißt Isaak? Lachen. Und wenn ich lese in der Bibel und ich bin der Gott Isaaks, das heißt, ich bin der Gott des Lachens. Ich bin der Gott des Lachens. Und das ist die nächste Stufe. Du hast Glauben auf der einen Seite, du vertraust Gott auf der einen Seite und du weißt, das Wort Gottes ist zuverlässig und gewiss, aber dann musst du als nächstes triumphieren. Glory, Halleluja. Du musst preisen. Und Sarah hat den Isaak bekommen, weil sie gelacht hat. Die hat den Isaak nie bekommen, wenn sie nicht gelacht hätte. Wenn du nicht triumphierst, nicht lachst und spottest über deine Feinde, über all das, was um dich herum geschehen ist und geschieht und verschlossener Leib und verschlossene Portemonnaie, verschlossene Leitungen, alles und verschlossene Adern, verschlossene Nerven, weißt du, du musst lachen. Und ich denke, eine Phase, um siegreich zu sein, ist, fang an in deiner Mansarde, Glory, und dann gehst rein und sagst, Glory, und dann kommst du raus und denkst, Mensch, da stimmt was nicht. Wir müssen lernen zu lachen. Der Siegreiche lacht. Gott, der im Himmel wohnt, lacht und spottet ihrer. Isaak, ist dein Gott, der Gott Isaaks, Gott des Lachenden, Gott des Triumphierenden? Wir sollten Triumph feiern. Was glaubst du, warum Triumphbögen da sind? Und wir haben was zum Triumphieren. Wir haben das Kreuz. Wir haben das leere Grab. Wir haben den Zöller, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde. Wir haben den Ölberg, wo Jesus in den Himmel gefahren ist und die Engel gesagt haben, dieser Jesus wird wiederkommen. Wir haben Grund zur Freude. Und wir haben nicht Trauerfeste, wo unser Prophet tot ist. Unser Prophet lebt. Halleluja. Jesus lebt, ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir sollen anfangen zu triumphieren, zu jubeln, happy zu sein, glücklich zu sein. Das macht uns stark. Vergeht dem Teufel das Lachen. Aber wenn er sieht, wie die Kinder Gottes klagen und jammern und Klageweiber spielen, kein Wunder, dass es uns so miserabel geht. Du demonstrierst und du solltest der unsichtbaren Welt demonstrieren, indem du geistliche Siege gegen jede Natur einfach auf den Leuchter stellst. Und die Sache mit dem Isaak, das war nicht normal. Und die Siege, die Gott dir und mir schenkt, sind nicht normal. So wie Isaak nicht eine normale Geburt war. Sarah fast über 90 Jahre alt, die Umi und Abraham bald 100 Jahre alt. Das war gegen die Natur. Und alles, was in deinem Leben passiert, ist gegen deine Natur. Also wenn du siegreich sein willst, es geht gegen Strich, gegen die Natur. Es ist nicht normal. Aber Halleluja, Triumph. Demonstriert den Sieg. Feier den Sieg. Gläubige sind Menschen, die aus allem, auch aus ihrem Scheitern, einen Triumph machen. Gottes Kinder sind in der Lage, die haben etwas gelernt. Aus jeder Situation, selbst aus dem Scheitern, die machen einen Triumph. Feiert sogar aus dem Scheitern. Machen Triumph, das gibt gutes Holz. Gutes Brennmaterial. Oh, das wird gut sein. Die triumphierende Gemeinde ist eine siegreiche Gemeinde. Mach aus deinen Niederlagen einen Triumph. Denk an die Apostel, die kamen ausgepeitscht, verdreckt, aus dem Gefängnis verstümmelt. Die kamen heraus und wo gehen sie? Die gehen in die Versammlung und Petrus geht nach vorne und sagt, oh, lass uns, Geschwister, jetzt beten. Lass uns jetzt aufstehen und Gott loben und preisen. Und weißt du, was haben die gebetet? Lieber Gott, gib uns Freudigkeit. Gib uns Freimut. Die haben Freudigkeit und Freimut erbeten. Die haben nicht gebetet, oh Gott, heile die Schmerzen. Die heilen von selber. Wenn du lachst, dann vergehen die ganzen Schmerzen von selber. Die lösen sich von selber auf. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die siegende Gemeinde ist eine triumphierende Gemeinde. Christen sollen, gib uns Freudigkeit. Gib uns Grund zum Lachen. Und wenn du keinen Grund hast, dann lies einen Witz. Und du wirst schon lachen, irgendwas finden zum Lachen. Ja, häng dich an irgendeinem Knopf auf. Okay. Fang an, Gott zu preisen. Also, demonstriere Freudigkeit. Als nächstes, die Salbung ist das, was uns zu Überwindern und Siegern macht. Die Salbung. Die Salbung ist für den Sieg da. Mit der Salbung, da bekommst du Offenbarung, da kriegst du den Trick raus, wie du genau die Schläfe des Goliaths triffst. Salbung gibt dir Autorität über den Feind. Die Salbung. Die Salbung ist, was uns siegreich macht. Leb das siegreiche Leben aus. Und du brauchst die Salbung zum Triumph. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht lachen. Das ist blödes Lachen. Das ist Grinsen höchstens. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann kannst du so von Herzen entspannt dich auslachen. Und dann kommt Heilung. Ich sage euch eines, brauchst nicht Medizin nehmen. Und ich geb dir, verordne dir eine Medizin. Und ich schicke dich mal in den Wald. Und lach dich mal gesund. Lach dich mal gesund. Verstehst? Du musst den Teufel auslachen. Der geht nicht so, wenn du nur so tierisch ernst bist. Der ist noch ernster als du. Du musst mit Dynamik, mit Elan, wenn ein Mensch über eine Sache lacht, dann steht er drüber. Du kannst über eine Sache nur drüber stehen, wenn das dir nichts mehr ausmacht. Lachen. So, Humor. Lach aus. Du brauchst Salbung zum Triumphieren. Viele schreien. Und wenn ich so manchmal so Gotteskinder höre, ich sage, Mensch, wo leben wir? Haben die Bibel nicht gelesen? Kennen sie die Psalmen nicht? Psalmen, schon allein diesen billigen, einfachen Psalm 23. Ich sage nur billig, weil das ja jedes Kind bald auswendig kann. Aber da kommen Gotteskinder, ich kann nicht mehr, ich komme nicht mehr raus oder bei mir verändert sich überhaupt nichts mehr, ich bekomme nichts mehr, ich bete und so weiter. Wo ist da der Sieg? Die Salbung? Die Salbung und die Freude am Herrn bringt dich auf eine andere Ebene. 1. Könige 18, 46, Vers 46, so lang ist es schon. Da heißt es, der Geist des Herrn kam über Elia. Der Geist des Herrn kam über Elia. Du bist siegreich. Du bist erfolgreich, wenn der Geist des Herrn über dich kommt. Der Geist des Herrn kam über Elia. Lass uns das zusammen sagen. Der Geist des Herrn kam über Elia. So, und der Geist Gottes soll auch über dich kommen. Der Geist Gottes soll über mich kommen, über uns als Gemeinde. Der Geist Gottes soll über Berlin kommen. Was glaubst du, wenn der Geist Gottes über Berlin passiert, dann brauchen wir am 17. nicht zu wählen. Den haben wir schon gewählt. Wenn der Geist des Herrn kam über Elia. Aber ich höre mal, was passierte, als der Geist des Herrn über Elia kam. Der Prophet raffte sein Gewand hoch und lief vor dem Wagen Ahabs her. Der war schneller wie der Rennwagen des Ahabs. Und Ahab war Spezialist für schnelle Pferdekutschen. Und er rannte vor dem Ahab her. Du siehst also, der Ahab ist mit seinen Edelrossen nicht nachgekommen. So schnell konnte Elia rennen. Er rannte in der Kraft des Heiligen Geistes vor dem Rennwagen. Und er konnte, Mensch, der Elia, der ist schneller als... Warum? Weil der Geist des Herrn kommt. Wenn der Geist des Herrn auf dich kommt, hör mal, was dann passiert, dann reagierst du anders, viel schneller, dann entscheidest du dich auch viel schneller, dann entscheidest du dich viel gründlicher und sagst so. und bis die anderen das überlegt haben, ist schon der Zug abgefahren. Nein, tatsächlich, der war schneller als der Ahab mit seiner Pferdekutsche und sein Kutscher, der ist gar nicht nachgekommen, sein Chauffeur. Das ist gar nicht nachgekommen. Der Geist des Herrn kam auf Elia. Diese königliche, göttliche Salbung will auf dich heute Abend kommen, so dass du schneller bist als der König, als irgendein irdischer König. Und dieses schneller sein ist heute in der Wirtschaft, in der Technik, schneller sein, schneller eine Idee haben, schneller auf, zu sehen, wo die Finanzmärkte sind oder wo man Geld anlegt oder wo man schnell die Aktien verschiebt. Schneller sein, das ist Zeit, ist Geld. Schneller sein. Geschwister, wenn wir die Salbung haben, wir sind schneller als die Welt. Wir sind schneller als die Welt. Und das ist siegreiches Leben für mich. Alles andere ist nur fromme Spielerei, Religion, Gemeinde, so lieben Heilandschristentum. Ich vergesse dieses lieben Heilandschristentum, will damit nichts zu tun haben. Ich will Dynamik, ich will Kraft Gottes haben. Schneller sein als der Ahab. Und dann überholst du den König und du hängst sogar den König ab mit seinen Hengsten. Halleluja. Du hängst den König ab. Das ist die Salbung. Die Salbung ist, was dir heute und mir und uns Durchbrüche ging. Plötzlich stehst du schon da und sagst, Ahab, komm mal her. Ich bin schon vor dir da. Dank der Kraft und der Gnade Gottes. Salbung ruft Gott ins Dasein. Bringt Gott ins Spiel. Das ist Salbung. Und bringt Gott ins Rennen. Salbung bringt Gott ins Rennen. Ohne diese Salbung bist du ein Verlierer. Mit der Anrufung Gottes beginnt dieser Triumph. Also wir haben gesagt, also dieser Triumph ist so wichtig. Gott demonstrieren, die Kraft demonstrieren, die Herrlichkeit demonstrieren. Das, was in uns demonstrieren, das muss raus. Christus in uns, raus. Die Welt muss erkennen, wes Geistes Kinder wir sind. Wer in uns wohnt, wer unser Herr und unser König ist. Psalm 68, 1, da heißt es, Gott, steh auf, siegreich sein. Du musst Gott aufwecken, vielleicht schläft er. Gott, steh auf. Alle deine Feinde sollen zerrieben werden. Gott, steh auf. Alle deine Feinde. Du musst aufstehen und Gott ins Dasein rufen. Und du rufst Gott ins Dasein durch deinen Triumph, durch deine Freude, durch dieses Lachen, Isaac. Dieses Isaac-Lachen. Geschwister, lasst uns mal zu Hause mal praktizieren. Hier brauchen wir das nicht. Aber zu Hause, wo deine Probleme sind, wo deine Nöte und Ängste sind, fang an dieses Isaac-Lachen. Gott, steh auf! Alle deine Feinde sollen zerrieben werden oder sollen aufgerieben werden oder eine andere Übersetzung sagt Pulver werden. Alle deine Feinde sollen Pulver werden. Wie Rauch verfliegen, wie Wachs zerfließen. Also Gott, steh auf. Damit beginnt, indem du Gott wächst. Und du wächst Gott, indem du anfängst zu triumphieren. Was macht er da? Psalm 144, auch wieder, da gehört Triumph dazu. Gelobt sei der Herr, der mein Fels ist. Gelobt sei der Herr. Herr, steh auf. Gelobt sei der Herr, der meine Kämpfe, meine Hände den Kampf gelehrt hat, meine Finger den Krieg, den Bogen abzuschießen, damals, heute den Finger, ein Revolver oder was es auch ist. Gelobt sei der Herr, mein Vers, der meine Hände im Kampf gelehrt hat. Die Salbung ist, der dich das Kämpfen lehrt. Ich bin Pazifist normalerweise. Ich habe Kriegsdienst verweigert. Aber wenn es um geistlichen Kampf geht, dann werde ich scharf. Das liegt mir. Da kann ich nicht genug kriegen. Und da kann ich meine Feinde nicht genug fertig machen. Und ich mache sie fertig. Oh, da gehe ich darauf, denen auf die Palme. Gelobt sei der Herr, der mein Fels ist. Das ist Triumph. Der Herr ist mein Fels. Wenn du über triumphierst und zwar Gott ins Spiel bringst. Geschwister, siegreiches Leben beginnt, indem ich nicht mich ins Spiel bringe, sondern Gott im Spiel komme. Ich komme im Namen des Herrn, David. So, weiter, Psalm 18, ein bisschen länger, ein paar Verse, ich ziehe nur diese Rosinen daraus. 33, Vers 33 bis 38, Gott hat mich mit Kraft umgürtet. Gott hat mich mit Kraft umgürtet. Er führt mich auf seinen Weg ohne Hindernis. Geschwister, genau das ist geistliche Kriegsführung. Gott selbst führt uns auf dem Weg des Sieges ohne Hindernis. Weg damit, meine Panzer kommen. Ohne Hindernis. Er ließ mich springen, schnell wie Hirsche. Auf hohen Weg ließ er mich gehen. Weißt du, diesen Hochweg. Nicht im Tal irgendwo. Psalm 18, lies mal weiter. Er ließ mich den hohen Weg gehen. Er lehrte meine Hände zu kämpfen, meine Arme den ehernen Bogen zu spannen. Du gabst mir Hilfe zum Schild. Deine Rechte stützt mich. Du neigst dich zu mir und machst mich groß. Siegreiches Leben ist vom Herrn, ein Werk Gottes. Du machst alles. Und ich bin so wie eine Marionette. Ich schaukel mich hoch mit dem Herrn. Kannst denken, was du willst. Du schaffst meinen Schritten weiten Raum. Meine Knöchel wanken nicht. Ich verfolge meine Feinde und ich hole sie ein. Du sollst die Feinde nicht nur jagen, vertreiben, sondern du sollst sie einholen und köpfen. Brutal natürlich. Darf kein Kind hören. Aber wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir wissen, um was es geht. Es geht um geistliche Feinde, Krankheitsgeister, Verletzungen, Minderwertigkeitskomplex und die ganzen Komplexe, was es überhaupt gibt. Das sind unsere Feinde. Unsere Feinde sind geistige Feinde und die darf ich nicht laufen lassen. Ich darf keinen einzigen meinen Feind am Leben lassen, denn morgen kommt er wieder hoch, pflegt sich gesund. Der Feind muss plattgewalzt werden. Der Feind muss erledigt werden. Und du musst beten, lieber Gott, halt die Sonne auf. Lieber lass ein Naturwunder passieren. Aber ich möchte keinen Feind überleben lassen. Wir haben uns angewöhnt, Feinde zu überleben zu lassen. Die Zeit ist vorbei. Deshalb hast du so viele Probleme, weil zu viele Feinde bei dir überlebt haben. Du musst mit den Feinden radikal, konsequent, kompromisslos aufräumen. Ich verfolge meine Feinde und hole sie alle ein. Ich kehre nicht um, bis ich sie vernichtet habe. Vers 40. Du hast mich zum Kampf mit Kraft umgürtet. Ich konnte die vernichten, die mich hassten. Vers 48. Gott verschaffe mir Vergeltung. Also selbst die ich nicht erwische, zahl denen heim. Du hast mich von meinen Feinden befreit, mich über meine Gegner erhoben. Den Mann der Gewalt hast du mich entrissen. Oder der Mann der Gewalt hast du mich entrissen. Weißt du, wer der Mann der Gewalt ist? Teufel. Dem hast du mich entrissen. Der hat keine Macht mehr über mich. Ich bin getauft. Also deine Taufe ist ganz was Wichtiges. Du hast mich der Macht diesem Gewaltmenschen Satan entrissen. Gott hält Ausschau nach einer siegreichen, siegenden Gemeinde, die so steht, wie ich das jetzt euch vorgelesen habe. Die vorwärts geht, die sich nicht unterkriegen lässt, die weiß, Gott ist auf unserer Seite. Wer kann uns widerstehen? Wer kann uns schaden? Wer kann uns aufhalten? Die jubelt, wie der Isaac lacht und Gott preist. Schau jetzt noch ganz kurz den David an. Als der David dem Goliath entgegenkommt, oder wir können auch noch den Hiskia nehmen und Senherib, auch ähnliche Geschichte, der Teufel arbeitet nach dem gleichen Strickmuster. Dann versucht der Teufel doch, dieser negative Geist, den David klein zu reden. Wer bist du? Oder der Senherib zum Hiskia. Weißt du, deren ihre Götter konnten nicht bewahren, zählt 5 große Königreiche auf, die alle gefallen sind. Und wer bist du? Weißt du, der Teufel sagt zu dir, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Der Teufel will dich nur entmutigen. Der will dich nur kleinreden, der will dich einschüchtern, der will dir Angst einimpfen. Aber hör mal. Du weißt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Und ich bin Kind Gottes. Teufel, du kannst mir 100-mal was erzählen und mal was vorgaukeln und was vormachen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Ich weiß. Ich bin bestens informiert. Ich weiß. Ich weiß. Der Teufel will dich kleinreden. Er will dich diskreditieren, diskriminieren. Und wir lassen uns da so viel gefallen. Die Zeit, dass du dir alles dem Teufel gefallen lässt oder dass er mit dir so machen kann, was er will, Fußball mit dir spielen kann und so weiter, die Zeit ist vorbei. Du musst ihm sagen, Schluss, genug ist genug, mir reicht's. Die Zeit des Gefallens ist vorbei. Satan will dich nur in üblen Ruf bringen, dass du sagst, ja, es könnte sein, vielleicht ist doch was Wahres. Mag sein, dass alles wahr sein mag. Zum Sokrates, da wurde eine Geschichte, weil dieser doppelgesichtige Mensch und mit seinem Büste da, hat jemand so einen Gaukler da auf der Straße erzählt. Also, guck mal, wenn ich den Mann jetzt beschreibe, oder die Frau, den Mann beschreibe, der ist das und das und das, der ist also ein Säufer, der ist ein Fresser, der ist ein Egoist, der geht über die Leichen und so weiter. Und da steht einer, und Sokrates steht dabei. Und dann sagt er,
einer der Schüler, Meister, sag doch was. Nein, nein, lass ihn reden. Und so weiter. Und dann, als er dann alles ausgepackt hat, wissen Sie noch was? Und dann, ja, und noch alles Schlechte, was er nur wusste. Und dann sagt er, oder fragt der Schüler den Meister, Meister, ist das wahr? Er sagte, alles, was er gesagt hat, ist wahr. Wenn ich nicht Philosoph geworden wäre, würde stimmen. Wenn, das würde wahr sein. Und genauso, der Teufel kann dein Gesicht angucken, der kann deine Ohren angucken und alles, was er über dich sagt an Negativen, ist wahr. Wenn du nicht Christ geworden wärst. Wenn nicht der Heilige Geist in dir hineingezogen wärst. Wenn du nicht die Blutgruppe Jesu bekommen hättest, diese Bluttransfusion des Herrn bekommen hättest, das wäre alles wahr. Und ist auch wahr. Aber wir haben anderes Blut. Trotz des Mörders Gesicht, des Ehebrechers, des Lügners, des Diebes. Und das waren wir alle. Diese Gesichtszüge haben wir. Aber dann kommt der Tag, wo wir bei Jesus sein werden und wo wir dann verwandelt werden. Und dann wird nichts mehr da sein von diesen alten Gesichtszügen. Aber jetzt kann er uns anklagen. Das kann er machen. Sein Geschäft. Hat sonst nichts zu tun. Er versucht hier, dich zu besudeln, dich zu beschmutzen. Treibt seinen Spott mit dir, dramatisiert alles, beleidigt dich. Das ist, was der Teufel macht tagtäglich. Beleidigt dich, entwürdigt dich, schmäht dich, tritt dich mit den Füßen womöglich noch dazu, kränkt und entmutigt dich, redet dummes Zeug über dich. Wer bist du schon? Weißt du, der sagt, wer bist du schon? Hör mal, sag dem Teufel, wer hinter dir steht. Der hat keine Ahnung, wer hinter dir steht. Der Herr. Das ist diese geistliche Kriegsführung. Lass ihn reden, dieses dumme Zeug. Sag ihm, wer hinter dir steht. Und dann sag dem Teufel, was seine Zukunft ist, wo er landet. Und erzähl ihm dann und sag, und so mal, mein Freund, jetzt komm mal her, ich erzähle dir jetzt, was deine Zukunft ist, was du bist und wo du herkommst und was dich erwartet. Feuersee und Schwefelsee, das wartet auf dich. Und wer steht hinter dir? Wie lange willst du dir noch alles gefallen lassen von dem? Wie lange? Wie lange willst du dir diesen Quatsch noch anhören? Und den dir zu dir gehen lassen? Weißt du, was der Hiskia gemacht hat? Der hat das ganze Schriebzeug genommen, ist zum Altar gegangen. Herr, lese, lese, Herr. Und hat Gott ausgebreitet. Der hat nicht einmal viel gebetet. Diesmal das Gebet vom Hiskia. Gar nicht viel rumgemacht. Und dann steht Gott auf. Und dann fängt an, Gott zu agieren und zu handeln. Und in einer Nacht 185.000 Assyrer sind liquidiert. Eine Pest ausgebrochen oder was es auch war. Ich lasse es dahin. Auf jeden Fall der Sennherib rennt nach Hause, nimmt sich, geht nach Hause und wird sogar noch von seinen eigenen Söhnen ermordet. Das war das Ende. Der Teufel will dich nur kleinreden. Er will dich madig machen, der will dich schlecht machen und so weiter. Aber du folgst der Weisung des Herrn. Psalm 119, 51. Du gehst zum Gegenangriff über. Du verteidigst dich nicht, du greifst nicht an und greifst nicht ein, sondern du wirst von Gott verteidigt. Du wirst von Gott verteidigt. Christen verteidigen sich meistens die ganze Zeit und denken, sie müssen sich jetzt was tun. Nein, lass Gott streiten. Ich will für euch streiten und ihr sollt stille sein. Die Stolzen, sie haben ihren Spott, heißt es im Psalm 119. Werde mutig. Fürchte dich nicht. Renn jetzt. Renn jetzt. Egal was früher war. Ich denke, jetzt muss noch etwas gemacht werden. Weißt du, ist sowieso, was ich predige, revolutionär. Du musst wütend werden auf den Teufel. Amen? Ich begründe das biblisch. Du musst richtig wütend werden auf den Teufel. Bist du schon so richtig wütend auf ihn geworden, dass er zum Beispiel im Rollstuhl sitzen muss? Wir sollten wütend werden auf den Teufel, dass der Teufel einen Menschen so fertig macht, dass er im Rollstuhl sitzen muss. Nichts gegen den Rollstuhl jetzt als solches, sondern das ist entwürdigen, dass der Teufel die Menschen so fix und fertig macht. Wir sollen wütend werden auf den Teufel, dass Leute arm werden, nichts zu essen haben, dass Leute sich in Familien auseinandergehen. Wir sollten dem Teufel auf ihn ärgerlich werden und uns muss der Kragen platzen. Richtig zornig. Und dann können wir das richtig kämpfen. unternimm was, steh auf, Herr, habe ich gelesen bei den Propheten hier. Wenn du einfach mutig wirst und dich nicht fürchtest, wirst du gehen und wirst durch sie mitten hindurchgehen, wie Jesus durch Nazareth. Mitten durch sie hindurchgehen. Die können die Gottlosen nichts anhaben. Die können die Feinde nichts anhaben. Sie konnten Jesus nichts anhaben, sie können dir auch nichts anhaben. Sie konnten der Gemeinde nichts anhaben. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle. Also was soll's? Du führst ein Leben, das nicht überwunden werden kann. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden. Du bist unbesiegbar. Du bist unüberwindbar. Ist das nicht Wahnsinn? Von Gott aus gesehen. Dein Glaube kann nicht überwunden werden. Du kannst nicht abfallen. Vater, ich habe für sie gebeten, dass niemand verloren gehe. Satan begehrt euer, aber Jesus hat gebeten, dass niemand von denen, der Vater ihm gegeben hat, verloren geht. Hinter dir steht Gott und du brauchst dich nicht mehr zu fürchten. Was sollst du tun? Lobe den Herrn, meine Seele. Und lass die anderen ihren Schmarrn tun. Lobe den Herrn, meine Seele. Nähre deine Seele, deinen Geist durch den Lob Gottes. Aus deiner Seele heraus. Lobe den Herrn, meine Seele. Lass sie bimmeln, so viel sie wollen. Lass sie Glocken läuten, so viel sie wollen. Denn sie läuten selbst ihren toten Glocken. Lass die doch bimmeln. Weißt du, das Siegesleben, weißt du, was das Siegesleben ist? Halleluja-Straße. Das ist Siegesleben. Boulevardstraße. Halleluja-Avenue. Halleluja. Halleluja-Boulevard. Wir sollten Halleluja, viel mehr Halleluja in unserem Leben verwenden. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Fürchte dich kein Unglück. Und gerade in diesem Psalm 23. Ich fürchte kein Unglück. Von wegen da. Du bist auf der Halleluja-Straße. Halleluja-Avenue. Halleluja-Boulevard. Oder Halleluja-Promenade. Du bist auf dieser Halleluja-Welle. Fürchte kein Unglück. Denn du bist bei mir. Und selbst wenn deine Straße, diese Halleluja-Straße quer durch die Hölle durch muss, und die muss durch, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Links und rechts, das ist so wie Transitstrecke. Der Herr ist bei mir. Mir wird nichts passieren. Dort kann ich nicht verhaftet werden. Dort kann mich der Arge nicht antasten. Die Gottlosen haben ein Unglück nach dem anderen. Das ist tatsächlich so. Eine Panne nach dem anderen, ein Schock nach dem anderen, eine Seuche nach dem anderen. Ein Fiasko, ein Ärger nach dem anderen. Aber der Gerechte singt Halleluja. Das Dach wird gedeckt. Amen. Der Gerechte fürchtet sich nicht, weil der Herr ihn führt. Auch wenn ihm noch so ein dummer Kumpel da begegnet und ihm in die Quere kommt und ihn beleidigt und kränkt, er weiß Halleluja. Halleluja. Der Kerl wird verschwinden. Halleluja. Der wird weichen müssen. Der wird keine Möglichkeit haben, sich an mir zu versündigen. Der Gerechte, und jetzt kommt, lebt ein siegreiches Leben. Der Gerechte demonstriert Stärke. Der Gerechte demonstriert Stärke. Er demonstriert göttliche Macht. Und wir sollten Demonstranten werden. Demonstranten Gottes. Wir müssen lernen, wieder zu demonstrieren, was es heißt zu demonstrieren. Wir demonstrieren göttliche Stärke. Göttliche Autorität. Der Finger des Herrn. Wer war das? Ich glaube, die alte Schwester hier. Fieber soll weichen. Soll verschwinden. Im Namen Jesu. Für was hat Gott dir diesen Finger gegeben? Und warum ist er so lang? Kannst du mir erklären, warum der so lang ist? Der andere ist noch länger, aber mit dem zeige ich. Wir sollten, Gott will, dass deine Hand siegt. Und das, ja, ich habe hier gelesen, und er führt meine Hand, den Bogen abzudrücken oder abzuschießen. Er führt mir meine Hand, dass ich das Schwert führe. Gott, und er lehrt mich und er führt mich. Weißt du, was Gott macht? Er nimmt mich an der Hand und sagt, haus rein. So wird's gemacht. Er zeigt mich, er lehrt
mich das kriegen. Und wenn du das nicht willst, kannst nach Hause gehen. In der Bibel heißt es, wer das Schwert an Blutvergießen schont, ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Feiglinge und so weiter werden das Reich Gottes nicht sehen. Wer also nicht Macht und Stärke Gottes und Autorität des Herrn demonstriert, der kann nicht siegreich leben. Wir sollten diese himmlische Freude demonstrieren, Isaac glauben, Isaac lachen. Wir sollten göttliche Gesundheit, göttliche Überlegenheit demonstrieren, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Und so weiter, ich fürchte mich nicht. Wir sollten das demonstrieren. Gold und Silber habe ich nicht. Und dann heißt es bei diesem Verhör, und sie sahen Johannes und Petrus an und sie wussten, dass sie mit Jesus gewesen sind. Die sahen sie an. Die haben nur gegrinst die ganze Zeit. Was der ganze Hohe Rat da verzapft hat, haben sie nur gegrinst. Und sie sahen ihre Freudigkeit. Sie wussten, sie sind ungelehrte, einfache Leute. Aber sie wussten, sie waren mit Jesus. Und sie konnten nichts dagegen ihnen sagen. Sie waren mit Jesus. Stephanus, voll Glaubens und voll Heiligen Geistes, und die schmeißen Steine auf ihn. Und was passiert bei ihm? Der Saul von Tarsus kann es nicht packen. Sein Angesicht leuchtete wie das Angesicht eines Engels. Sie haben göttliche Herrlichkeit demonstriert. Die ersten Christen haben göttliche Herrlichkeit im Angesicht des Todes. Da sind sie singend in die Arena hineingegangen und haben gesagt, Löwe, komm, friss mich jetzt. Sieg haben sie demonstriert. Sie haben keine Angst gehabt vor dem Tod. Sie haben keine Angst gehabt vor der Ewigkeit, weil sie wussten, wir sind in guten Händen. Das Leben muss sich bei uns auf dieser Halleluja-Avenue abspielen. Triumphbogen. Siegesbogen. Du sollst über deine Feinde triumphieren. Du sollst über deine Feinde triumphieren. Siegreich leben, dich siegreich fühlen, siegreich denken, siegreich beten über deine Feinde. Ha, pass auf. Siegreich singen. Wie heißt es da hier im Psalm 118, Vers 15? Freude, Frohlocken und Jubel erschallt in den Zelten der Gerechten. Luther sagt es, in den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Man singt vom Sieg. Und was glaubt ihr? Was glaubt ihr im neuen Jerusalem? Das sind die Straßen aus Gold. Wer auf diesen Straßen als Sieger gehen will, der muss jetzt schon den Teufel unter die Füße haben. Denn der Teufel, Dämonen und alles Negative, die Feinde Gottes, die ganzen Frevler, die sollen unsere Pflastersteine sein. Und wir sollen drüber hinweggehen. Siegreich, Sieg fühlen, Sieg denken, Sieg leben. Oder Micha Kapitel 5, Vers 8, voll Gottes, erhebe deine Hand gegen deine Feinde und vernichte sie und siege. Erhebe, nicht sich verkriechen. Wir haben uns gewöhnt, als Christen immer in die Verteidigung zu gehen. Immer verteidigen wir uns. Wir sollen angreifen und nicht warten, bis wir angegriffen werden. Der Geist Jesu, der Name Jesus, das macht dich siegreich. Der Geist Gottes bleibt den Gläubigen. Und ich sage dir ein Geheimnis, auch wenn du verzweifelt bist, der Geist Gottes bleibt bei uns ewiglich, auch wenn ich auf dem Boden liege. Das macht mir gar nichts aus. Auch, und vielleicht muss ich das manchmal machen. Und der Geist Gottes bleibt in mir, auch wenn ich Fehler gemacht habe und wenn ich versagt habe und wenn ich am Ende bin und wenn alles zusammenbricht und wenn ich bedrückt werde, der Geist Gottes bleibt in mir. Widerspruch. Das können wir manchmal nicht verstehen und nicht begreifen und so weiter. Aber der Geist Gottes bleibt in uns, weil Jesus in uns ist und er bleibt ewiglich auch bei uns. Wenn alles zusammenbricht, die Gegenwart Gottes, der Geist Gottes in uns, lässt uns nicht sterben. Das Blut Jesu wird auferweckt. Auferstehen. Der Geist des Herrn, das Blut Jesu, geht nicht verloren. Deshalb egal, was passiert. Es lässt uns nicht versagen. Und der Herr wird die Seinen rufen. Halleluja, was wird das für ein Tag sein? Und da werden die Heiligen auferstehen, weil sie schon die Heiligkeit Gottes in sich getragen haben. Paulus sagt, und jetzt kommt, werde ich praktisch, noch ganz schnell, ich will noch ein bisschen praktisch werden. Jetzt habe ich so viel Theorie euch weitergegeben. 2. Korinther 4, Vers 13. Paulus sagt, ich glaube. Wie habe ich den Sieg? Wie lebe ich siegreich? Wie gestalte ich mein Siegesleben? Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich. So einfach. So einfach. Ich glaube, darum rede ich. Schnattere vom Sieg. Gott hat mir heute oder diese Tage, als ich mich so auf dieses Thema vorbereitet habe, einen Gedanken gegeben. Und diesen Gedanken möchte ich jetzt ein bisschen ausbauen. Wenn du nicht vom Sieg redest, wirst du auch keinen Sieg haben. Dann ausgehend von diesem Wort. Ich glaube, darum rede ich. Wenn du nicht vom Sieg redest, wirst du auch keinen Sieg über nichts haben. Wenn du nicht von der Kraft Gottes redest, jetzt meditiere ich. Wenn du nicht von der Kraft Gottes redest, wirst du auch keine Kraft Gottes erleben und erfahren. Wenn du von der Krankheit redest, wirst du Krankheit haben. Das, was du redest, kriegst du. Wenn du vom Leben nicht redest, wirst du auch kein Leben in dir haben. Fang an, vom Leben zu reden. Werde voll, lauf über. Fang an zu überlaufen. Wenn du von Gesundheit nicht redest, hör mir gut zu, wenn du von Gesundheit nicht redest, wirst du auch keine Gesundheit haben. Können sie alle für dich beten, wird nichts passieren. Wenn du nicht von Gesundheit erfüllt bist, simple Wahrheiten, das hat Gott mir gezeigt und die möchte ich dir euch rüberbringen. Rede von der Krankheit und du wirst Krankheit haben in Fülle. Ausreichend. Rede von Krankheit. Von Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Fußschmerzen, Rückenschmerzen. Rede von Ängsten und du wirst Ängste haben. Rede von Ängsten und du wirst Ängste haben. Bedanke dich noch dafür. Rede vom Krebs und du wirst Krebs haben. Und der ganze Schmarrn, der heute losgeht, Krebsvorsorgeuntersuchung. Da ist Knoten. Man wird immer was finden. Die Leute haben vorher auch das früher gehabt. Glaub doch nicht, dass das deine Großmutter kein Knoll mal gehabt hat und so was. Lass das so ein Knorbel oder irgendwas anderes. Das hat sie auch gehabt. Aber durch die Untersuchung und die ständig unter dem Mikroskop liegen. Das fehlt noch, dass sie die unter dem Mikroskop stellen. Das fehlt noch. Die werden noch so viel finden in dir, dass die Knochen sich verrenkt haben und das schief ist und das sich ausgerenkt hat und da fehlt der Wirbel, dritter Wirbel, vierter Wirbel, fünfter Wirbel, es fehlen lauter Wirbel. Dass du noch überhaupt existierst, ist ein Wunder. Hör mal, rede von der Krankheit und du wirst Krankheit haben. Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich. Rede von Misserfolgen und du wirst Misserfolge haben. Rede von Niederlagen und du wirst Niederlagen haben. Rede von Mangel. Wir können unsere Miete nicht bezahlen. Wir können unser Strom nicht bezahlen. Wir können unser Essen nicht kaufen und so weiter. Rede von Mangel und du wirst es haben. Rede von Armut und du wirst Armut haben. Rede von Sorgen und du wirst Sorgen haben. Als ich meditiert, ich habe eine ganze Liste, einen ganzen Katalog noch. Ich kann noch viel, bringe noch ein paar Seiten. Rede von Ablehnung und du wirst Ablehnung erleben. Du ziehst es regelrecht an wie ein Magnet. Rede von Ärger und du wirst Ärger haben. Rede vom Zweifel und du wirst Zweifel haben. Weißt du, was als ich das so durchgegangen bin, habe ich gesagt, lieber Gott, gib mir ein Mittel, dass ich den Leuten helfen kann. Dann hat der Herr gesagt, besorg dir so ein Klebeband, dass sie den Mund zukleben. Und wenn sie nicht mehr reden, kann auch nichts mehr passieren an Negativem. Kann nichts mehr passieren. Das ist, was Gott mir gesagt hat. Vielleicht musst du mir mal eine ganze Woche deinen Schnabel zukleben. Das ist das beste Mittel. Das beste Mittel gegen Krankheiten, gegen Probleme, das beste Mittel. Nicht so viel beten, Schnabel zu kleben. Nicht so viel beten, du betest viel zu viel. Kleb den Schnabel zu. Rede von Gott. Und hör mal, jetzt gehe ich weiter. Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich so. Leb ein siegreiches Leben, ist mein Thema. Rede von Gott und du wirst Gott haben. Rede vom Heiligen Geist und du wirst den Heiligen Geist haben. Rede von der Herrlichkeit Gottes und du wirst die Herrlichkeit Gottes haben. Fang an, von der Vergebung zu reden, du wirst Vergebung erleben am laufenden Band. Wenn du nicht von Jesus redest, wirst du auch Jesus nicht haben. Der wird gar nicht kommen. Wie viele ihn aufnahmen, wie viele von ihm sprachen. Es ist sehr einfach, was ich jetzt gelehrt habe. Rede, was du brauchst. Sage, was du brauchst. Sage, was du willst, was du erreichen willst, was Gott für dich tun soll. Wenn du nicht redest, wirst du auch nicht haben. Wenn du nicht vom Sieg redest, in den Hütten der Gerechten, in den Zelten der Gerechten, singt man vom Sieg. Jesus ist gekommen, um deinen Geist, dich zu beleben, zu ermutigen.
Und wir sollen voll Geistes sein. Das Blut Jesu muss in uns fließen. Puh, rauf und runter. Ich weiß nicht mit der Blutzirkulation, wie das ist, aber also auf jeden Fall richtig fließen. Als ich so gebetet habe, habe ich gesagt, hey, lieber Gott, wie soll ich das meinen Geschwistern alles so rüberbringen? Hat Gott mir noch ein Bild gezeigt. Weißt du, du kannst, viele trinken schwarzen Kaffee. Ich will ja nicht fragen, wer jetzt schwarzen Kaffee trinkt. Nur schwarzen Kaffee. Aber weißt du, du kannst auch zum Kaffee so ein bisschen Zucker reintun und schon ein ganz anderer Geschmack. Dein Leben kann so bitter sein. Und du brauchst eine Zutat, Jesus. Und dein Leben wird süß. Dein Leben wird genießbar. Dein Leben schmeckt wieder. Stück von Jesus, bisschen so ein Zuckerle. Das versüßt dein Leben. Das verändert den Geschmack unseres Lebens, die Zusammensetzung sogar. Nur ein Stückchen. Römer Kapitel 5, Vers 5. Geistlich. Jetzt habe ich praktisch gesagt Zucker rein. Oder Milch oder sonst was. Und schon ein ganz anderer Geschmack. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Was das alles auch heißt, Liebe Gottes. Alles, was Gott ausmacht, ist durch den Heiligen Geist in deinem Leben ausgegossen. Alles, was Gott ausmacht. Heiliger Geist ist Gott, Gottheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und das ist es, was dich zu einem Menschen einer anderen Klasse, einer anderen Rasse, einer anderen Schicht macht. Christus in uns. Was dich zum Sieger macht. Das macht dich zum Menschen einer ganz anderen Art. Christus in dir. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in uns. Das macht dich siegreich. Gott in uns. Das ist eine ganz neue Schöpfung. Und dann lebst du auf der Halleluja-Gateway. Halleluja, auf der Halleluja-Hochstraße. Du bist siegreich. Jetzt noch ganz kurz ein paar Gedanken. Du bist siegreich, wenn du in der Gegenwart Gottes bist. Wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, du bist siegreich. Hinter dir Gott, vor dir Gott, über dir Gott, unter dir Gott, in der Gegenwart Gottes. Von allen Seiten umgibst du mich. Du lebst siegreich. Wenn du in der Gegenwart Gottes, in der Präsenz Gottes lebst, dann kannst du allen die Stirn bieten. Wenn du Gott vorne hast, Gott hinten hast, Gott links und Gott rechts, Gott unten und Gott oben. Den ganzen Würfel. So sieht Johannes als das neue Jerusalem herabkommen auf die Erde, wie ein Würfel. Und da hast du eine ganz andere Ausgangslage. Und du weißt, es wird alles gut werden. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Gott in dir ist das Geheimnis des Lebens. Und wenn du siegreich sein willst, lass mich noch ganz kurz zwei, drei Gedanken bringen. Wenn du siegreich sein willst, dann kann ich dich nicht lehren und sagen, jetzt steh mal auf und mach mal so und so und so. Streck dich ein bisschen, das nützt nichts. Wenn du siegreich sein möchtest, es gibt im Amerikanischen, oder Johann hat auch dieses Wort gesagt und das hat mir gut gefallen, da musst du nicht den Leuten Fisch geben, einem hungernden Fisch geben und die hungernden speisen, sondern Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Du musst nicht die Leute durchfüttern. Und weißt du, es hat keinen Wert, wenn man die Leute ständig durchbittet. Bitte, oh Herr, segne, Herr, stärke, Herr, steht der Person bei. Das ist alles Quatsch und Zeitverschwendung. Wirklich Zeitverschwendung. Wir müssen den Leuten lehren, wie man es macht. Ich muss den Leuten Angelhaken geben und sagen, so, lass uns fischen gehen. Gestern ist mir so groß bei der Predigt eine Inspiration gekommen, der Herr Jesus muss Kirchensteuer zahlen. Und die wollen Geld von ihm haben. Und weißt du, was der Herr Jesus sagt zu Petrus? Petrus, nimm den Angelhaken und geh an See Genezareth, wirf den Haken aus und den ersten Fisch, den du fängst, guck ins Maul. Und dann bezahl für dich und mich. Also dafür so viel, dass es für dich und mich ausreicht. Und genau das ist, was der Herr geben möchte. Der Herr möchte uns lehren, wie man fischt. Wie man an See Genezareth geht. Die ganze Nacht gefangen, aber gefischt und nichts gefangen. Noch einmal auf sein Wort hin. Seinem Wort gehorsam zu sein. Und dann machen sie einen großen Fang. Der Herr hat nicht Fische für ihn eingefangen. Weißt du, es wäre so schön, wenn der Herr alles für mich macht. Siegreiches Leben gibt es nur, wenn wir gelernt haben, im Namen des Herrn zu handeln. Auf ihn hören, was er uns sagt und das tun. Dann fangen wir Fische. Dann fangen wir und machen wir eine große Beute. Dann sind wir siegreich. Und deshalb, ich möchte, Geschwister, dass wir lernen. Und das ist, was die Botschaft heute Abend bewirken sollte. Wir sollten lernen, Halleluja, zu sagen, auf dieser Halleluja-Highway sein, dieser Hochstraße, machst meine Füße den Hirschfüßen gleich. Immer, je höher ich bin, desto besser habe ich Übersicht. Und desto besser sehe ich, desto besser höre ich. Desto besser habe ich alle Dinge in Kontrolle. Und niemand kann mich mehr kontrollieren. Von oben kann mich niemand mehr kontrollieren. Geschwister, es ist deshalb so wichtig, dass wir eine hohe Position in Gott einnehmen. Eine hohe Position. Und dann Isaac. Denk an Isaac. Und fang an zu triumphieren. Fang an, wütend zu werden auf den Teufel. Und sag, hör mal, von wegen, dass du mich beleidigst, jetzt werde ich dich beleidigen. Und jetzt mache ich dich fertig. Im Namen des Herrn. Goliath, wer ist dieser Unbeschnittene? Du sollst also auf den Goliath wütend werden. David ist wütend geworden. Hiskia, bring es dem Herrn, übergib es dem Herrn. Das sind so Geheimnisse, wie man das Gott überlässt, einfach Gott anheimstellen. Und jetzt lass Gott arbeiten. Weißt du, der macht in einer Sekunde mehr, als was du in 50 Jahren machen könntest. Mach das. Und das ist meine Philosophie, die ich jetzt weitergebe. Das, was mir geholfen hat. Und ich bin überzeugt, das hilft euch auch. Fang an, stark zu sein im Herrn. David ermannte in Gott. War er nicht schon Mannsbild genug, dass er noch in Gott ermannte? Er ist so richtig Mann geworden. Seid stark und seid männlich, heißt es im Wort Gottes. Wir sollten männlich, also das gilt auch für Schwestern. Und das Interessante, da ist dieses Wort, seid stark und seid männlich. Weißt du, seid nicht weibisch. Weibisch sein, das ist also zimperlich, ängstlich, immer Schutz suchen bei irgendjemand, in Deckung gehen. Wir sollen männlich sein. Gott will, dass wir als Gläubige, das gilt für Frauen und Männer, dieses Wort seid stark und seid männlich, gilt für alle Geschlechter. Für klein und groß, das gilt für Prediger und das gilt für Glieder in der Gemeinde. Seid männlich und seid stark. Mann sein. Gesichtlich verziehen. Keine Reaktion, einfach, wenn es sein muss, wir gehen auch übers Leichenfeld. Im Namen Gottes geistig gesprochen. Nicht, dass jemand es falsch versteht. So, und ich möchte nicht falsch verstanden werden. Man wird heutzutage so schnell falsch verstanden. Man kriegt mal was im Hals und die Leute denken, was hat er jetzt gesagt? Es geht hier um geistlichen Kampf, geistliche Kriegsführung. Und es geht, dass wir stark in Gott sind. Und je stärker du in Gott bist, desto unschlagbarer bist du in dieser Welt. Das ist nur ein Geheimnis von Gott. Lass uns aufstehen, lass uns ins Gebet gehen. Heute lasst uns wirklich Gott zujubeln, triumphieren. Lass uns einen Triumph draus machen. Mach aus deinen Schwierigkeiten einen Triumph. Mach so, wie die Apostel gemacht haben, die sind nach Hause gekommen. Vater, gib uns den Geist der Freudigkeit. Und die haben so gebetet, dass die Wände gewackelt haben. Die Stelle sich bewegte. Und was machen sie? Ein paar Minuten später sind sie wieder auf dem Schlossplatz oder Tempelplatz oder Leopoldplatz und sie predigen wieder in der Beweisung des Geistes und der Kraft. Die sind nicht tot zu kriegen. Menschen, die den Heiligen Geist haben, sind nicht tot zu kriegen. Siegreich, die sind siegreich. Halleluja, ich mag den Herrn. Amen. Oh, wow. Praise God. Halleluja. Peter, was können wir singen? Ein Siegeslied.
Na, vielleicht das hier, mein Gott lässt mich nicht im Stich.
Oh, der lässt uns nicht im Stich. Nein, 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 nein. Er verlässt uns nicht, er versäumt uns nicht. Der Herr kennt uns. Er weiß, was für ein Gemächte wir sind. Aber die Kraft Gottes. Und ich könnte jetzt noch weitermachen. Ich habe noch so viel Stoff. Morgen ist der nächste Tag. Der Plan Gottes, wie Gott durch uns arbeitet. Ich möchte auch morgen sagen, Gott benutzt Menschen, die nicht sind und macht sie was Gewaltiges draus. Der Plan Gottes aus dir. Gott macht aus schwache, gebrechliche, einhändige oder Linkshänder. Gott macht tapfere Helden. Gott macht tapfere Helden, dass die Sache einnehmen, dass sie über ihre Sache stehen. Und Gottes Plan ist und ihr sollt herrschen. Ihr sollt die Erde füllen und euch die Erde untertan machen. Das ist Gottes Plan für uns. Und morgen hören wir mehr davon. Aber jetzt, Gott lässt mich nicht im Stich. Ich muss euch eine ganz kleine nette Geschichte erzählen. Da hat jemand so gelacht im Herrn, war so glücklich im Herrn. Da klopft die Nachbarin an der Tür und sagt, sagen Sie mal, ich blätter schon das ganze Programm durch. Wo läuft diese Spaßsendung? Weißt du, wenn du so glücklich im Herrn bist, wo läuft? Da wollen die dein Programm haben. Weißt du, wein und du weinst allein, lach und alle lachen mit. Wow, Halleluja. War es nicht bei dir? Irgendjemand hat mir es erzählt, diese Geschichte. Lach. Oh, das ist das Zeugnis. Weißt du, die Leute wollen sagen, sagen Sie mal, ich möchte auch den Sender haben. Und die werden sich noch extra eine Parabolantenne sich anschaffen, weil sie die Freude haben möchten. Was geben die Menschen nicht aus für Freude? Die Freude am Herrn. Halleluja. Und wir haben viel Spaß in Gott. Wir haben Freude am Herrn. Weil, und wir, Gott ist so verspielt und so glücklich und er freut sich, wenn seine Kinder sich freuen. Preis Gott. Und Gesundheit kommt. Mir ist es so groß geworden. Gesundheit kommt, wenn du so richtig in Gott entspannst. Keine Angst vor Gott hast. Gott ist nicht ein Tyrann und ein Diktator, der einfach einen runterdrückt und krank macht und quält und piesackt. Nein, er freut sich, wenn es seinen Kindern gut geht. Preis Gott. Vater, ich danke dir. Und du möchtest deine Güte deinen Kindern zeigen. Und Gutes und Barmherzigkeit, sagt dein Wort, wird folgen mir mein Leben lang. Ich danke dir, Herr Jesus. Und ich freue mich schon auf die Geschwister, die morgen erzählen können, wie sie Sieg bekommen haben, wie sie die Nacht überwunden haben, wie sie die Dunkelheit überwunden haben, wie sie Krankheiten überwunden haben, wie sie positiv geredet haben und das Positive erlebt haben. Rede und du wirst es haben. Halleluja, Halleluja, rede. Rede jetzt noch mit Gott, wir haben noch ein paar Augenblicke Zeit. Rede und sag das, was du von Gott haben willst. Fang an, von Gott zu reden. Die Juden sagen, wenn zwei Juden zusammen sind und sie über Gott reden, ist Gott dabei. Gott kommt herzu. Gott tritt herzu. Wenn zwei über Gott reden, fang an, über Gott zu reden. Fang an, Gott groß zu machen. Er heilt, er rettet, er vergibt. Und er bringt wieder alles zurück. Er stellt wieder her. Er nimmt alle Schmerzen, alle Lasten. In seine Wunden sind wir geheilt. Fang an, über den großen Gott zu reden. Wer ist Herr dir gleich? Wer kann sich mit dir messen? Wer kann mit dir aufnehmen? Herr, du bist ein großer Gott. Ich preise dich. Du bist real.